Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, Sie nach 3 Wochen Podcastpause wieder ganz herzlich zum Finance Friday begrüßen zu dürfen. Herr Finanzminister, in unserer letzten Folge vor der Pause haben Sie erklärt, wie viel Geld Österreich in den kommenden Jahren einsparen wird müssen und haben darüber gesprochen, wie es gelingen kann, ein EU-Defizitverfahren für Österreich zu verhindern. In den letzten Wochen, das kann man durchaus sagen, hat sich einiges getan. Vielleicht können Sie zu Beginn dieser Folge die letzten Tage kurz Revue passieren lassen und uns auf den neuesten Stand bringen.
Ja, die letzten 10-12 Tage waren sehr ereignisreich. Letzten Montag sind wir vom Finanzministerium von Bundesparteiobmann Kickl und Bundesparteiobmann Stocker mit einem Maßnahmenpaket von 6,39 Milliarden Euro ausgestattet worden, um dieses bei der Europäischen Kommission zu präsentieren. Bereits am nächsten Tag, am Dienstag letzter Woche, waren wir dann bei Kommissar Dombrovskis. Wir sind dabei die Maßnahmen, Maßnahme für Maßnahme, genau durchgegangen. Und natürlich der große Vorteil bei diesem Durchgehen der Maßnahmen war, dass alle Zahlen und Maßnahmen ja bestens aufbereitet waren. Wir hatten tatsächlich belastbares Zahlenmaterial. Es ist darum gegangen, auch darzulegen, dass das Maßnahmenpaket möglichst konjunkturschonend ist. Das ist auch gelungen, weil der Fokus eben auf die Ausgaben liegt und eben keine neuen Steuern damit verbunden sind. Wir haben dann in der Nacht auf Freitag das Antwortschreiben vom Kommissar Dombrovskis bekommen. Sehr schnell ist das Ganze gegangen. Und das Erfreuliche war, dass das Maßnahmenpaket für die Europäische Kommission überzeugend ist. Die Europäische Kommission wird kein Defizitverfahren gegen Österreich vorschlagen. Und dieser ganze Prozess ist auch von uns sehr transparent gehalten worden. Wir haben bereits letzte Woche, Donnerstag in der Früh, die ganzen Abläufe auch auf unserer BMF-Homepage dargestellt.
Jetzt haben Sie immer wieder betont, dass es wichtig ist, ein EU-Defizitverfahren zu verhindern. Warum ist Ihnen denn das so wichtig?
Ich habe jetzt schon seit 2 Monaten auf die Nachteile eines Defizitverfahrens hingewiesen. Als Expertenfinanzminister versteht es sich natürlich von selbst, dass man sich an die EU-Fiskalregeln halten sollte. Aber bei dem Ganzen geht es natürlich auch um die Reputation der Republik Österreich. Wenn man sich anschaut, es sind derzeit 8 EU-Mitgliedstaaten in einem EU-Defizitverfahren. Das sind Staaten wie Ungarn, Polen, Rumänien oder Belgien, Italien, Frankreich. Und das können nicht die Ansprüche von Österreich sein, dass man sich mit denen dann in ein Defizitverfahren auch hineinbegibt. Unser Benchmark sollte ein anderer sein und es war auch immer ein anderer Benchmark, den wir angestrebt haben. Dann ist natürlich auch auf die Auswirkungen eines Defizitverfahrens hinzuweisen. Ein Defizitverfahren hat negative Auswirkungen auf Ratings, auf die Finanzmärkte. Man hat das gesehen, dass vor einigen Tagen Fitch den Ausblick für Österreich gesenkt hat, ins Negative gedreht hat. Und natürlich im Rahmen eines EU-Defizitverfahrens beschließen die Europäische Kommission und die EZB mit. Denn die Europäische Kommission und die EZB würden alle 6 Monate auf Überwachungsmission, das heißt so Überwachungsmission, nach Österreich kommen und sich genau die Maßnahmen anschauen und auch ihre Empfehlungen abgeben. Wir wären bei der Budgetgestaltung nicht mehr autonom. Und das Ganze ist uns besonders bildhaft mitgeteilt worden und wir haben das miterlebt beim ECOFIN am Dienstag, weil am Dienstag beim ECOFIN für alle Staaten, die im Defizitverfahren sind, Empfehlungen abgegeben worden sind. Empfehlungen der Europäischen Kommission. Diese Empfehlungen werden dann mit allen 27 EU-Mitgliedstaaten besprochen. Man berät darüber und letzten Endes gibt es Entschlüsse darüber. Und wenn man sich die Empfehlungen anschaut, ich habe das auch im Nationalrat dann präsentiert, zum Beispiel die Empfehlungen zu Frankreich, die Europäische Kommission hat hier ein Paper von 9 A4-Seiten fertiggestellt. Das ist in den ECOFIN hineingegangen und da setzt man sich dann sehr intensiv mit den einzelnen Staaten auseinander. Und das kann auch nicht gut für die Reputation sein. Und sowas wollten wir natürlich vermeiden. Und zum Glück konnten wir das EU-Defizitverfahren auch abwenden. Und jetzt ist es uns immer mehr bewusster geworden, warum bereits Ende letzten Jahres Finnland sich auch so intensiv vor einem Defizitverfahren gewehrt hat. Die finnische Finanzministerin hat im ECOFIN auch sehr nachdrücklich betont, dass man ausreichend Maßnahmen ergreifen wird, um dieses eben auch abwenden zu können. Die Situation in Finnland und Österreich war relativ vergleichbar. Beide EU-Mitgliedstaaten sind im Jahr 2024 überraschenderweise in ein höheres Defizit hineingeraten, über 3%. Und wenn sowas passiert, dann muss man im Folgejahr unter die 3% kommen. Und wie ich auch schon gesagt habe, kein EU-Mitgliedstaat begibt sich, wenn er das irgendwie abwenden kann, freiwillig ein EU-Defizitverfahren. Und nun ist das gelungen. Das war ein sehr wichtiger erster Schritt.
Sie haben es jetzt gerade gesagt, man muss also 2025 schon unter 3% des Budgetdefizits kommen mit diesem Maßnahmenpaket. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erklären, wie sieht denn dieses Maßnahmenpaket, das Sie EU-Kommissar Dombrovskis vorgelegt und mit ihm besprochen haben, konkret aus?
Ja, man kann das Maßnahmenpaket von 6,39 Milliarden Euro in einzelne Teile clustern. Aber über allem steht, dass der Schwerpunkt auf der Ausgabenseite liegt. Und es ist circa 50% dieses Maßnahmenpakets auf Förderungen bezogen. Das bedeutet, knapp 3,2 Milliarden Euro betreffen Förderungen. Und das haben wir auch sehr eindrucksvoll dargelegt, dass ja Österreich bei den Förderungen gut 3 Milliarden über dem Schnitt der Europäischen Union liegt. Und durch diese Maßnahmen, dass man Förderungen reduziert, kommen wir auf den EU-Schnitt. Und das halbe Maßnahmenpaket entfällt auf Förderungen und dadurch kommen wir vom Fördervolumen auf einen EU-Schnitt. Und das ist natürlich insofern positiv, weil das kann man dann auch sehr gut erklären. Bei den Förderungen die größte Position ist der Klimabonus, der macht fast 2 Milliarden aus. Und das war natürlich dann auch eine Diskussion, ob man, wenn man eine Maßnahme wie den Klimabonus abschafft, ob das negativ fürs Klima sein könnte. Mhm. Und wir haben dann dargelegt, dass der Klimabonus aus historischen Gründen Klimabonus heißt, aber mit Klimaschutz tatsächlich nichts zu tun hat, sondern ein reiner Transfer ist. Die Abschaffung des Klimabonus bedeutet auch keine Steuer. Der Klimabonus ist ganz eindeutig eine Fördermaßnahme und die Abschaffung des Klimabonus reduziert das Fördervolumen und mit 2 Milliarden ist das die größte Position, die überhaupt im Maßnahmenpaket enthalten ist.
Das heißt, die Abschaffung des Klimabonus bedeutet keine Absage an den Klimaschutz an sich?
Natürlich nicht, weil der Klimabonus als solcher eine reine Transferzahlung ist und mit Klimaschutz, mit Klima nichts zu tun hat.
Das ist praktisch nur die Abfederung dann der CO2-Bepreisung, versteht es richtig?
An der CO2-Bepreisung ändert sich ja nichts. Mhm. Die CO2-Bepreisung, die als solche CO2 einen Preis gibt, wie der Name sagt, die ist ja unverändert geblieben.
Von Seiten der Sozialdemokratie wird dieses Maßnahmenpaket auch in der vorgestrigen Nationalratssitzung durchaus heftig kritisiert. Vor allem auch deshalb, weil man der Meinung ist, die sogenannten breiten Schultern unserer Gesellschaft würden bei der Budgetkonsolidierung zu wenig in die Pflicht genommen. Ist diese Kritik berechtigt?
Na, wenn man sich die österreichische Steuerstruktur ansieht, gibt es vom Volumen zwei große Steuern. Das ist einerseits die Umsatzsteuer, andererseits die Lohneinkommensteuer. Beide Steuern haben ungefähr über den Daumen ein Volumen von 40 Milliarden Euro. Wenn wir uns jetzt die Lohneinkommensteuer genauer ansehen, ist es so, dass bis zu einem Einkommen von 19.600 Euro Arbeitnehmer überhaupt keine Lohneinkommensteuer bezahlen. Mhm. 19.600 Euro deshalb, weil nach der Nullzone auch noch diverse Absetzbeträge zur Anwendung kommen. Dann weiter in der Steuerstruktur ist es so, dass von den Einkünftebeziehern 38% überhaupt keine Lohneinkommensteuer bezahlen. Im Gegenteil, 27% beziehen sogar eine quasi Negativsteuer und werden unterstützt aus dem Lohneinkommensteueraufkommen. Und die höchsten 10% der Einkommensbezieher Also diejenigen, die hier am meisten verdienen, die tragen fast 60% des Aufkommens an Lohneinkommensteuer. Man sieht, dass die Gutverdiener schon bisher sehr viel zum Steueraufkommen beitragen.
Das Argument, die breiten Schultern würden zu wenig tragen, stimmt also nicht, sagen Sie?
Das kann man jedenfalls verneinen.
Jetzt ist das EU-Defizitverfahren abgewendet. Wie geht es denn jetzt weiter?
Ja, jetzt ist einmal der erste Schritt erfolgreich bestritten. Und jetzt sind die Regierungsverhandler am Zug. Wir von österreichischer Seite haben insofern etwas Aufschub, weil wir natürlich die weiteren Planungen bis Ende April der Europäischen Kommission dann mitteilen müssen.
Sind Sie Teil der Regierungsverhandlungen?
Als Finanzminister und das Finanzministerium hat man bei den Regierungsverhandlungen nur eine begleitende Rolle. Wenn Maßnahmen zur Diskussion stehen, schauen wir uns die natürlich dann entsprechend auch an. Wir können die quantifizieren, Einschätzungen abgeben, aber wir haben nicht eine aktive Rolle in den Regierungsverhandlungen.
Eine fachliche Unterstützung, keine politische, könnte man sagen.
Ja, eine fachliche Begleitung.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Finanzminister. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Mehr Infos zum heutigen Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen aus der Finanz- und Wirtschaftswelt folgen Sie uns gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Folge des Finance Friday hören Sie wie gewohnt kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute!